Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Hallo, ich möchte euch Vanessa Lange vorstellen. Die Schülerin ist mit ihren 15 Jahren die jüngste Autorin unseres Verlags und schon früh hat sie ihren Spaß am Schreiben gefunden. Bereits mit 12 Jahren hat sie begonnen, den Fantasy-Roman Sandy Margot zu schreiben. Die Verlegerin war bereits nach dem Lesen des ersten Kapitels des Romans begeistert. Und so wurde im Mai 2016 Vanessas erstes Buch im Scholastica Verlag veröffentlicht und ist bei jungen Leserinnen und Lesern, aber auch bei Älteren sehr beliebt. Jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Gruseln und Lachen.
Ja, ich möchte Ihnen jetzt mein Buch vorstellen. Es handelt sich um eine mysteriöse Fantasy-Geschichte für Erwachsene und Jugendliche. Sie spielt in Venedig. Genau, es geht eigentlich damit los, dass die 15-jährige Lucy von ihrem Klassenkamerad und Freund Bernd, in den sie so ein bisschen verliebt ist, er aber eher andere Typen von Mädchen bevorzugt, von diesem wird sie eingeladen, ihre Sommerferien in Venedig zu verbringen. Und trotz allem stimmt sie zu, weil Venedig ist ja eine tolle Stadt. Und doch gleich am Anfang ihres Urlaubs ereignet sich etwas sehr Mysteriöses in ihrer Nacht und genau. Unruhig wälzte ich mich in meinem Bett hin und her. Ich konnte nicht schlafen und mir war heiß. Es war meine erste Nacht in Venedig. Zum Glück hatte ich ein eigenes Zimmer bekommen. Das riesige Ferienhaus der Familie Holder besaß sehr viele Zimmer. Eigentlich war es hier auch gar nicht so schlimm, wie ich es mir vorgestellt hatte. Ich stand auf, öffnete das Fenster und sah hinaus auf den Canale Grande. Altmodische Laternen säumten die Straßen. Die Gassen waren menschenleer. Die Luft stand, nichts bewegte sich. Doch plötzlich erloschen die Laternen. Stockfinster wurde es. Als sich meine Augen an die Dunkelheit gewöhnt hatten, sah ich Richard Holder, Bernds Vater. Was machte er hier draußen? Er stand am Rande des Kanals und starrte auf das trübe Wasser. Herr Holder wirkte verloren. Dann ging alles ganz schnell. Etwas Großes, Grünes, schoss aus dem Kanal, griff nach ihm und zog ihn in das Wasser. Er hatte den Mund zu einem stummen Schrei aufgerissen, aber da war es schon zu spät. Gleich darauf schloss sich die Wasseroberfläche über ihm und nichts blieb zurück. Die Wellen glätteten sich, alles war wie vorher. Zeit verging. Dann sah ich etwas Orangenes aus den Tiefen des Kanals herausleuchten. Eine Art Auge, bestimmt 30 Zentimeter groß, starrte gruselig zu mir hinauf. Ein Schauder lief mir über den Rücken und trotz der drückenden Hitze bekam ich eine Gänsehaut. Plötzlich lösten sich 13 schwarze Männer in schwarzen Kutten aus den Schatten. Ich hatte sie vorher nicht bemerkt. Langsam schlichen sie näher und bildeten einen Halbkreis. Nun habe ich jemanden, dessen Körper ich benutzen kann, dröhnte eine Stimme, die direkt aus dem Kanal zu kommen schien. Dann sah ich, wie Bernds Vater wieder aus dem Kanal herauskroch. Doch dies war nicht der traurige, verloren wirkende Herr Holder. Dieses Etwas, das im Körper von Bernds Vater steckte, hob gebieterisch die Arme zum Himmel und sagte, jetzt kann ich meine Pläne ausführen. Dieses Etwas, das von Bernds Vater, eben das ihn besessen gemacht hat, ist ein Dämon. Dieser Dämon, das ist ein Sandy Margot und der ernährt sich von den Seelen der Menschen. Der saugt ihnen die Seelen aus und lässt sie zurück als leere Körperhülle, natürlich tot dann. Und Lucy ist jetzt vollkommen verzweifelt. Sie weiß nicht, wie sie reagieren soll, als dieser Dämon jetzt in Gestalt des Vaters ihres Freundes am Frühstückstisch sitzt am nächsten Morgen und auch gleich einen Angriff auf sie startet, dem sie nur knapp entkommt und ist relativ ist deshalb ziemlich froh, als sie dann auf Yannick trifft. Yannick ist ein deutscher Junge, der nach Venedig ziehen musste, nachdem seine Mutter gestorben ist und sein Vater sich leider Gottes in eine ziemlich seltsame Italienerin verliebt hat, die die Arbeit über alles stellt und er jetzt eben sich mit einer neuen Sprache, neuen Freunden, einer neuen Schule rumschlagen muss. Sein Vater ihn nicht mehr wirklich beachtet, weil er so viel arbeitet nun. Und deswegen rutscht er auch in den Schwarzen Orden ab. Der Schwarze Orden ist ein Orden, der diesem Dämon, dem Sanimago, dient. Und er ist ziemlich froh, als er dann dort eben Aufmerksamkeit bekommt und Gesellschaft bekommt. Da habe ich auch nochmal eine Stelle, wie er aufgenommen wird. Yannick, Yannick, riefen Gennaro, Angelo und all die anderen. Ich stand mit ihnen im Kreis um den Altar herum und würde gleich zum Mitglied irgendeines komischen Ordens werden. Ich hatte eine schwarze Kutte anziehen müssen, was ich vollkommen lächerlich fand. Nun, flüsterte Angelo geheimnisvoll, wirst du deine Loyalität mit dem Blutsschwur festigen. Solltest du ihn danach brechen, bedeutet dies den Tod deiner Seele. Sobald der Meister auferstanden ist, würde er dich jagen und dir die Seele aussaugen. Mir lief ein Schauer über den Rücken. Bei so etwas, was auch immer es war, wollte ich eigentlich nicht mitmachen. Außerdem klang schon allein das Wort Blutsschwur bedrohlich. Auch wenn ich nicht so recht daran glaubte, dass ich wirklich keine Seele mehr haben würde, sobald ich meine Versprechen brechen würde. Trotzdem beschloss ich mitzuspielen. Angelo und Gennaro waren unangenehm, aber die anderen 10 jungen Männer schienen eine interessante Gesellschaft zu sein, die Ablenkung versprach. Was muss ich tun? Fragte ich. Angelo lächelte mich an. Sprich mir nach, forderte er mich auf und stellte eine Kerze vor mir auf den Boden. Ich, Yannick, schwöre hiermit, mich dem Schwarzen Orden anzuschließen, meinen Brüdern zu helfen und für sie einzustehen. Ich sprach den Text nach. Das war ja nicht weiter schlimm. Auch werde ich mich ganz und gar auf unser gemeinsames Ziel konzentrieren, der endgültigen Auferstehung des Meisters, fuhr Angelo fort. Für ihn werde ich dienen und meine persönlichen Bedürfnisse in den Hintergrund stellen. Nachdem ich auch diese Worte gesprochen hatte, merkte ich, wie die Anspannung in der kleinen Basilika anstieg. Angelo reichte mir ein Messer. Es war sehr scharf und den Griff zierten Schriftzeichen, die ich nicht kannte. Es fühlte sich kalt und schwer in meiner Hand. Schneide in den rechten kleinen Finger und lösche mit deinem Blut die Kerze, wies mich Angelo leise an. Er hatte wohl gesehen, wie ich zusammenzuckte, denn er fügte noch hinzu, denk an deinen Schwur, jetzt steckst du mit drin, zum Umkehren ist es zu spät. Yannick schließt sich eben dann diesem Orden an und mit der Zeit blüht er immer weiter auf für das Ziel, dem Meister zu dienen und schreckt auch nicht davor zurück, als dieser Meister ihm die Aufgabe erteilt, sich sozusagen undercover mit Lucy anzufreunden, Informationen über sie zu beschaffen und sie ihm dann auch zu bringen. Und das macht er, gewinnt immer mehr Lucys Vertrauen. Sie ist natürlich froh, dass sie jemanden hat, der ihr zuhört, der sie scheinbar versteht. Und trotzdem, je mehr die Freundschaft wächst, merkt Lucy natürlich auch, dass mit Yannick etwas nicht stimmt, weil er hat was zu verbergen, das merkt sie. Und er macht immer seltsame Abgänge, ohne ihr zu sagen, wo er hinrennt, plötzlich, weil der Meister ihn gerufen hat. Und eines Nachmittags beschließt sie, dass es nicht länger so weitergehen kann. Sie stellt ihn zur Rede, er druckst herum und rennt dann wieder weg zum Meister. Und da habe ich jetzt noch eine Textstelle vorbereitet. Nachdem Yannick eben schon wieder weggegangen ist. Allein blieb ich zurück, doch ich war nicht bereit, so schnell aufzugeben. Unauffällig folgte ich Yannick, der zielstrebig die Vaporetto-Station ansteuerte. Ich versuchte, meine Tränen zurückzuhalten. Ich wünschte, es wäre anders, hallte es verräterisch in meinem Kopf nach. Was hatte ich ihm getan? Was sollte anders sein? Hatte ich etwas falsch gemacht? War es ein Fehler gewesen, ihn auf sein Geheimnis anzusprechen? Hatte ich ihn verletzt oder war ich zu weit in seine Privatsphäre eingedrungen? Ich würde mich entschuldigen. Yannick bestieg das Vaporetto und ich sprintete los. Zum Glück war mein Bein schon so gesund geworden, dass ich keine Schmerzen mehr beim Laufen oder Rennen hatte. Wenn ich nicht auf dieses Boot käme, würde ich ihn nie wiederfinden. Mein Gefühl sagte mir das. Mir wurde bewusst, dass ich ihn nie nach seiner genauen Adresse gefragt hatte. Ich rannte schneller und sprang auf das Wassertaxi auf. Im letzten Moment, denn keine 5 Sekunden später, fuhren wir rasant über den Canale Grande. Doch diesmal durchflutete mich kein Glücksgefühl wie beim ersten Mal. Ich kämpfte mich durch die Menschen, um zu Yannick zu kommen, der ein paar Meter entfernt an der Reling stand. Den Kopf gesenkt, starrte er traurig ins Leere. Was war los mit ihm? Gerade als ich ihn ansprechen wollte, hob er ruckartig den Kopf. Mit Schrecken bemerkte ich, dass er geweint hatte. Warum reagierte er so? Was war sein Geheimnis? Er sah mich kurz an, so als würde er überlegen, was er machen sollte. Doch dann drehte er sich abrupt um und ging zielstrebig weg von mir. Enttäuscht folgte ich Yannick, doch es war offensichtlich, dass er nicht mit mir reden wollte. Also würde ich ihm unauffällig folgen und ihn dann überrumpeln, wenn er nicht weglaufen konnte. Es machte mich traurig, meinen Freund so niedergeschlagen zu sehen. Es war mir unbegreiflich, wie jemand so schnell seine Stimmung wechseln konnte. Wir fuhren an der Station vorbei, an der ich eigentlich hätte aussteigen müssen. Erst 2 Stationen weiter stieg Yannick aus. Seine Starre löste sich und er ging schneller. Oft sah er sich um, doch dann tauchte ich schnell in Häusereingängen oder Gassen ab. Als er anfing zu rennen, beschleunigte ich ebenfalls. Bald atmete ich heftig und der Abstand zwischen uns vergrößerte sich stetig. Ich wollte ihn nicht verlieren. Deshalb sammelte ich noch einmal all meine Kraftreserven und rannte ihm nach, so gut es ging. Selbst als mein Bein wieder zu stechen und zu brennen begann, verlangsamte ich mein Tempo nicht. Als Yannick endlich wieder langsamer ging, klebten mir die verschwitzten Haare in der Stirn und ich sehnte mich nach einem Glas Wasser. Die Sonne hatte ihren höchsten Punkt schon lange überschritten und neigte sich gegen Westen. Eine leichte Brise umwehte mich, brachte aber kaum Abkühlung. Yannick bog vom Weg ab und ich staunte, als er vor einer alten, verkommenen Kirche stehen blieb. Was wollte er denn hier? Er setzte sich auf eine Bank, mitten auf einem verwitterten Friedhof. Mit Moos überzogene Grabsteine ragten schief aus der Erde. Dieser Ort hatte etwas Gruseliges an sich. Langsam schlich ich näher, doch Yannick achtete gar nicht auf mich. Er war in Gedanken versunken. Sollte ich ihn jetzt ansprechen? Ich kniete mich in den Schatten eines breiten Grabsteins und beobachtete ihn leise. Mir schauderte, als ich mir vorstellte, wie vor vielen Jahren hier jemand begraben worden war. Nach einer Weile hatte ich genug davon, Yannick dort traurig sitzen zu sehen. Ich wollte auch nicht mehr Detektiv spielen. Ich erhob mich steif und ging auf meinen Freund zu, doch der reagierte wieder nicht. Erst als ich Yannick sanft anstupste, sah er auf. Verwirrt blickte er mich an. Ich wollte ihm sagen, dass es mir leid tue, doch er kam mir zuvor. Yannick sprang auf und Wut spiegelte sich in seinen sonst so sanften Augen wieder. Was willst du hier? Spionierst du mir nach? Du solltest nicht an diesem Ort sein, schrie er mich an. Ich trat einen Schritt zurück, verletzt und gekränkt. Verschwinde, rief Yannick aufgebracht und fuchtelte mit den Armen. Beeil dich! Doch so leicht würde ich ihn nicht aufgeben. Erzähl mir doch einfach, was los ist, sagte ich bestimmt, doch es fiel mir schwer, keine Wut in meine Stimme zu legen. Dann können wir gemeinsam eine Lösung finden. Es gibt kein Wir und auch kein Gemeinsam. Du bist alleine und ich bin alleine. Es ist am besten für uns beide, wenn du jetzt einfach abhaust und mich nicht zwingst, dir noch mehr zu verraten. Ich bin dein Gegner. Du solltest aufhören, mir zu vertrauen. Am besten ist es, wenn du so tust, als hätte ich dich nie gekannt, schrie er und rauchte vor Wut. Die Härte seiner Worte traf mich wie eine kalte Faust und ich taumelte zurück. Was hatte ich ihm getan? Heiße Tränen brannten hinter meinen Augen, doch ich drängte sie zurück. Ich dachte, Yannick wäre mein Freund. Ich dachte, er hätte ähnlich empfunden wie ich, aber das stimmte wohl nicht. Ich wollte mich irgendwo festhalten, doch der nächste Grabstein war zu weit entfernt. Was machte Yannick überhaupt an so einem Ort? Gerade als ich mich umdrehen und endgültig weggehen wollte, sah ich, wie der blonde Junge, den ich so mochte, die blauen Augen weit aufriss. Die Strahlen der untergehenden Sonne beleuchteten sein Gesicht und ich bemerkte deutlich die Angst, die ihn überfiel. Seine Haut wurde blass und er krallte seine Finger in sein T-Shirt. Ich drehte mich langsam um und sah, was ihn so erschreckt hatte. Ein Strudel aus schwarzem Rauch wurde immer größer, drehte sich schneller und schneller. Ich wusste, dass das nichts Gutes bedeutete. Flieh! Hörte ich Janiks panische Stimme und ich bemerkte auch die Angst, die darin mitschwang. Aber ich konnte ihn doch nicht in einer Gefahr zurücklassen, egal wie er sich verhalten hatte. Renn so schnell du kannst, schrie er noch einmal, doch ich reagierte nicht. Nur wenn du mitkommst, antwortete ich, ich lasse dich nicht allein. Spiel nicht die Heldin und renn endlich, fuhr er mich wütend an. Warum willst du nicht wegrennen? Fragte ich verzweifelt und mit Tränen in den Augen. Doch Janik schüttelte nur den Kopf und blickte mich traurig an. Der schwarze Rauch wurde immer dunkler und dichter, bis ich sonst nichts mehr wahrnehmen konnte. Alles in mir wollte weg, doch ich blieb stehen. Plötzlich drehte er sich um und versetzte mir einen so heftigen Stoß zwischen die Schulterblätter, dass ich einige Schritte vorwärts taumelte. Janik schlug mich erneut, immer wieder. Ich taumelte weiter, bis ich zu Boden stürzte. Ein brennender Schmerz fuhr durch mein schon verletztes Bein und Blut lief aus einer Wunde an meinem Knie. Ich wollte schreien, hielt mich aber zurück und biss die Zähne zusammen. Was ging hier vor? Der schwarze Rauch war verschwunden und als ich mich etwas gefasst hatte, erkannte ich, dass ich mich hinter dem großen Grabstein befand, der mir schon zuvor als Versteck gedient hatte. Mein Knie brannte und zwischen meinen Schulterblättern pochte es. Ich wollte aufspringen und Janik anschreien, was das alles zu bedeuten habe. Doch dann hörte ich eine Stimme. Sie ließ mich frösteln und ich erkannte sie kaum wieder, so kalt und schneidend war sie. Doch schließlich war ich mir sicher, Herrn Holders Stimme zu hören. Oder die des Sandy Margo. Vorsichtig lugte ich hinter meiner Deckung hervor. Da stand er, der Dämon in der Gestalt von Bernds Vater. Er hatte eine schwarze Kutte an und strahlte eine unsagbar starke und beängstigende Macht aus. Ich fühlte mich hilflos bei seinem Anblick. Seitdem ich ihn zum ersten Mal gesehen hatte, war er viel stärker geworden, das spürte ich. Eine Aura aus Macht umgab ihn. Angst kroch in mir hoch und ein Zittern fuhr durch meinen Körper, als ich an unsere letzte Begegnung dachte. Janik stand direkt vor dem Seelensauger. Ganz klein sah er aus, ich musste ihm helfen. Doch dann hörte ich wieder den Dämon sprechen. Er sprach Italienisch, deshalb konnte ich nichts verstehen. Bis auf meinen Namen, der ziemlich oft in ihrem Gespräch fiel. Ich sah Janik nicken, doch er wirkte gar nicht mehr übermäßig verängstigt oder schüchtern. An seiner Stelle wäre ich an meiner Angst erstickt und hätte keinen Ton herausgebracht. Er sah aus, als hätte er dies schon oft gemacht, und der Sandy Margo schien ihm auch überhaupt nichts tun zu wollen. Mir wurde eiskalt. Wie ein Blitzschlag traf mich die Wahrheit, doch ich konnte es kaum glauben. Er hatte mich benutzt. Ich, dumme Gans, hatte ihm bereitwillig alles über das Auge und über mich erzählt. Janik hatte so getan, als wüsste er von nichts. Er war mit seinem Wissen zum Sandy Margo gerannt und hatte alles ausgeplaudert. Und der wollte meine Seele. Jetzt verstand ich, was Janik damit gemeint hatte, er sei mein Gegner. Ich hatte einem Anhänger meines Feindes vertraut. So erklärten sich auch seine plötzlichen schnellen Abgänge. Alles war von ihm nur vorgespielt worden. Waren auch seine Gefühle und seine Freundschaft nur eine Lüge? Ich konnte die Tränen nicht mehr zurückhalten und fing stumm an zu weinen. Meine Sicht verschwamm und ich kauerte mich auf den Boden wie ein schutzsuchendes Küken. Die Wahrheit überrollte mich, mein Herz verkrampfte sich. So hatte mich noch nie jemand hintergangen. Mein Vertrauen brach zusammen und in diesem Moment wurde mir klar, dass ich Janik geliebt hatte. Doch jetzt war es aus. Aus und vorbei. Endgültig. Anstatt mir zu helfen, hatte er mich ausgeliefert. War irgendetwas von seinen Taten ernst gemeint gewesen? Ich zweifelte stark daran. Er hatte wirklich gut geschauspielert und ich war ihm auf den Leim gegangen. Mit dem Rücken lehnte ich mich an den Grabstein und hörte schweigend zu, während der Sandy Margo redete. Die normalerweise weichen italienischen Worte klangen hart aus seinem Mund. Mittlerweile waren die Stimmen mehrerer junger Männer zu hören. Janiks Kumpanen sind eingetroffen, dachte ich bitter. Der Verrat schmerzte. Der Sandy Margo strahlte Kälte aus und ich begann unkontrolliert zu zittern. Mein Bein schmerzte fürchterlich. Wie vielen Menschen er wohl schon die Seele ausgesaugt hatte. Und wie oft war Janik daran schuld gewesen? Mir wurde übel bei dem Gedanken. Plötzlich hörte ich eine tiefe Jungenstimme direkt vor mir. Er sagte etwas Drohendes, doch ich verstand ihn nicht. Er hatte ein boshaftes Lächeln auf den Lippen und streckte eine Hand nach meinem Arm aus. Grob zog er mich in die Höhe. Ich wehrte mich nicht, sondern ließ mich breitwillig aus meinem Versteck hervorziehen. Ich hatte nichts mehr zu verlieren. Er verdrehte schmerzhaft meinen Arm auf meinem Rücken, doch ich sagte nichts. Ich nahm kaum meine Umgebung wahr, denn Yannicks Verrat hatte meine Gefühle für die Außenwelt abgetötet. Die Tränen liefen mir immer noch in Strömen und meine Wimperntusche musste schrecklich verschmiert sein, aber es war mir egal. Ich hatte alles verloren. Jetzt hat der Orden und der Sanimago sie eben entdeckt und Sie können sich bestimmt denken, wie es weitergeht oder was für Gefahren da jetzt auftreten für beide. Genau, aber das können Sie ja dann selber lesen, wenn Ihnen das Buch gefallen hat. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht.
Ja. So, jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit. Deswegen würde ich der Vanessa einfach noch ein paar Fragen stellen. Oder vielleicht habt ihr auch ein paar Fragen an die Vanessa?
Oder ich kann auch, wenn Sie wollen, nochmal erzählen, wie ich überhaupt zu dem Verlag gekommen bin oder so. Und es war so, ich wollte schon immer Autorin werden und habe seit der zweiten Klasse Geschichten geschrieben und auch hatte wirklich Spaß daran zu schreiben. Und dann, als ich 2014 den Jugendliteraturpreis der Starnberger Undine für eine meiner Kurzgeschichten gewonnen habe, hat sich auch der Wunsch in mir geregt, ein Buch zu schreiben und das auch zu veröffentlichen wirklich. Und dann habe ich begonnen, am Sanimago zu schreiben. Als ich dann 18 DIN A4 Seiten habe, habe ich mir einen Verlag rausgesucht. Erst im Internet alle Verlagstelefonnummern recherchiert, die alle durchtelefoniert. Und beim Scholastica Verlag bin ich dann hängen geblieben. Die Frau Dannhoff war ziemlich sympathisch und hat sich auch für mich interessiert. Und somit habe ich dann mein Manuskript an diesen Verlag geschickt. Und eine Woche später kam schon die positive Rückmeldung, wenn das Buch so spannend bleibt, dann wollen wir es gern verlegen und drucken und veröffentlichen. Und ich war total glücklich, ja super, sofort, gerne. Dann habe ich noch ein halbes Jahr weitergeschrieben, dann war es fertig im Februar. Das war in den Sommerferien, als ich den Verlag angeschrieben habe. Und dann kam es auch ins Setstudio, eine Lektorin hat den Text bearbeitet und so Rechtschreibfehler rausgesucht. Und eine Illustratorin hat das Cover gezeichnet. Erschienen ist es dann im Juni, war das. Und mittlerweile ist auch schon die zweite Auflage draußen. Das ist die zweite Auflage. Genau, und ja, jetzt stehe ich hier und darf das Buch vortragen.
Und woher hast du deine Ideen für das Buch genommen?
Also, Venedig hat mir schon immer richtig gut gefallen. Ich war zweimal da, als ich noch kleiner war ein bisschen. Und ich finde, Venedig ist einfach mysteriös und gruselig. Und deswegen hat es mich so angesprochen. Und ich fand, es passt auch ganz gut zu so einem finsteren Dämon, der den Leuten da die Seele aussaugt und sich davon ernährt. Und so ist dann die Geschichte entstanden. Die Ideen sind eigentlich während dem Schreiben gekommen. Ich wusste vorher noch nicht, wie es enden wird. Und ich wusste auch gar nicht, wie das nächste Kapitel jetzt weitergeht. Das ist alles so währenddessen entstanden. Ich war da voll in meiner Welt und das kam während dem Schreiben. Also so einen Plan hatte ich eigentlich nicht. Und am Ende hat dann auch alles zusammengepasst und ja, so ist es dann entstanden.
Und wem würdest du dein Buch empfehlen?
Ich würde es Jugendlichen so in meinem Alter empfehlen. Auch ganz viel Erfolg hat es im Alter von meinem Bruder, in seiner Klasse und auch in seiner Jahrgangsstufe, haben das ganz viele gelesen. Er ist jetzt so 11 Jahre, ich bin 15, in meiner Klasse und meiner Altersgruppe habe ich auch schon sehr viel positive Rückmeldung bekommen. Allerdings haben es auch schon Erwachsene gelesen und fanden es auch wahnsinnig spannend und haben mich gefragt, wann denn bitte der zweite Teil rauskommen würde.
Ja, da warte ich auch schon drauf.
Ja, also noch habe ich jetzt nichts geplant, aber vielleicht schreibe ich noch mal weiter.
Und die Personen in dem Buch, kommen die irgendwie, die Ideen von Freunden, die ein bisschen so wie die Personen gemacht hast, oder?
Also die Hauptfigur Lucy, die handelt ziemlich oft, wie ich selber handeln würde. Das ist natürlich am leichtesten immer, dass es realistisch bleibt. Den Namen Yannick, der kommt von Janis, meinem Bruder, den wollte ich so ein bisschen einbauen, auch wenn charakterlich jetzt nicht so Gemeinsamkeiten sind. Und ansonsten sind die Personen frei erfunden. Ja.
Dann vielen Dank. Wenn jemand das Buch kaufen möchte, wir sind gleich hier nochmal um die Ecke.
Ich signiere es auch gern, wenn jemand möchte. Vielen Dank fürs Zuhören.
So, man hört mich, ja. Ich möchte herzlich begrüßen, herzlich willkommen zur nächsten Lesung. Ich begrüße hier unsere Autorin Sina Kongel-Bredin, die ein Buch geschrieben hat über eine Wunschtraummaschine. Das ist etwas, ein Sehnsuchtspunkt für viele, eine Maschine, die sich Wunschträume erfüllt. Und sie wird uns darüber, sie ist auch ein Wunschtraumerfüller oder auch der kleine Max erhofft sich das, dass seine Wünsche erfüllt werden. Frau Kongel-Bredin wird sich selbst vorstellen und ich wünsche Ihnen viel Vergnügen bei der Lesung.
Ja, schönen guten Tag. Ich möchte Sie noch mal herzlich begrüßen zu der kleinen Lesung und möchte Ihnen heute das Buch Die Wunschtraummaschine vorlesen. Der Titel verspricht schon einiges. Und zwar geht es in dem Buch um einen Erfinder, der eine seltsame Erfindung macht, nämlich die Wunschtraummaschine. Diese Maschine stößt besonders beim Nachbarsjungen Max auf großes Interesse. Denn dieser ist zurzeit in seine Mitschülerin Lilly Engel verliebt und erhofft sich dadurch, vielleicht etwas daran ändern zu können, was für ihn positiv ausgeht. Die Geschichte spielt in Bismarck. Das ist eine kleine Stadt in der Altmark. Vielleicht kennt sie der ein oder andere. Und ich beginne einfach mit Kapitel 1. Ein ganz normaler Septembermorgen. Obwohl es bereits September war, erreichten die Temperaturen noch immer Spitzenwerte wie im Hochsommer. Die Hitze hing wie eine Dunstglocke über der kleinen Stadt Bismarck. Besonders in den Mittagsstunden brannte die Sonne gnadenlos über den roten Ziegeldächern. Erst in den Abendstunden, als die langen Schatten der Fachwerkhäuser nach und nach zu einer kühlenden Gasse verschmolzen, wich die Hitze und verschaffte seinen Bewohnern etwas Erleichterung. Seit 6 Wochen wohnten hier nun auch der 13-jährige Max Wunderlich mit seiner Mutter und die 5-jährigen Zwillingsschwestern Mia und Clara. In dieser kurzen Zeit hatte sich die kleine Familie erstaunlich gut in ihrer neuen Umgebung eingelebt. Sie hatten eine geräumige Mietwohnung in einem der alten Fachwerkhäuser bezogen, so dass jedes Kind ein eigenes Zimmer besaß. Außerdem gab es noch eine Wohnstube, eine Küche, ein Bad, eine winzige Abstellkammer sowie eine kleine Sitzecke auf dem Hof. Obwohl Familie Wunderlich große Bedenken wegen des Umzuges von Salzwedel nach Bismarck hatte, war es umso schöner, dass es nun allen so prima im neuen Zuhause gefiel. Vielleicht.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.